Frau Andresen, im Mittelpunkt Ihrer wissenschaftlichen Forschung und Ihres ganzen Engagements steht die Lebenssituation von Kindern. Sie sind Vizepräsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes, Sie beraten das Bundesfamilienministerium und stehen an der Spitze der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, seit der Gründung schon 2016. Woher kommt dieses Interesse für das Kind?
Naja, ich bin Erziehungswissenschaftlerin und als solche interessiere ich mich natürlich für die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen. Und ich glaube, dass Kinder starke Verbündete brauchen, damit es ihnen gut geht in unserer Gesellschaft. Und ein Teil dieser starken Verbündeten sind natürlich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Darum interessiert es mich einmal in der Forschung. Wie geht es Kindern? Wie nehmen sie ihre Welt wahr? Was wünschen sie sich von Erwachsenen? Was haben sie zu kritisieren? Was gefällt ihnen gut? Aber auch als Bürgerin unserer Gesellschaft und mit zivilgesellschaftlichem Engagement versuche ich, die Situation von Kindern, soweit es geht, zu verbessern.
Wo fehlen Anwälte, die sich um das Wohl der Kinder kümmern?
Kinderarmut ist nach wie vor hier bei uns in Deutschland ein ganz großes Problem, eine große Herausforderung. Und meiner Meinung nach wird nicht entschieden genug gegen Kinderarmut gekämpft. Jedes fünfte Kind, davon können wir ausgehen, lebt armutsgefährdet oder in Armut. Und deren Bedingungen sind deutlich schlechter im Vergleich zu finanziell besser gestellten Kindern und ihren Familien. Ein zweiter Anknüpfungspunkt, weil ja gerade die Diskussion dazu auch läuft, Kinderrechte ins Grundgesetz. Aus meiner Sicht sind die Rechte, die Kinder und Jugendliche haben, insbesondere das Recht auf Beteiligung, längst noch nicht in den Köpfen der Erwachsenen verankert und es ist auch noch nicht in den Strukturen, also etwa in Schulen, in Kommunen, genügend umgesetzt. Also auch da sehe ich deutlichen Verbesserungsbedarf.
Uns als Gesellschaft geht es heute wirtschaftlich so gut, wie es uns eigentlich noch nie ging. Wie geht es denn den Kindern jetzt von der Entwicklung her? Jedes fünfte Kind in Armut. Sind das weniger, als es früher waren?
Ja, wir haben einen recht stabilen Anteil von Familien und Kindern in Armutslagen. Und wie geht es diesen Kindern und Jugendlichen? Auch ich selbst habe Studien dazu durchgeführt. In allen Studien kommen die Befunde eigentlich zu einem zentralen Punkt. Das, worunter Kinder leiden, ist ein eklatanter Mangel an sozialer Teilhabe. In Deutschland ist es, ich nenne es mal normal für Kinder, dass sie in ihrer Freizeit verschiedenen Aktivitäten nachgehen können, im Sportverein, in der Musikschule. Und das ist etwas, was für Kinder in Armutslagen alles andere als selbstverständlich ist. Also Freizeitaktivitäten, die etwas kosten. Jetzt bekomme ich immer wieder zu hören von älteren Menschen, die sagen, ich bin in den 50er Jahren oder Anfang der 60er Jahre groß geworden. Ich hatte das auch nicht. Das stimmt natürlich, aber wir müssen sehen, was ist denn heute eine Erwartung an eine, ich nenne es mal normale Kindheit oder welche durchschnittlichen Möglichkeiten haben Kinder und Jugendliche heute? Und zu den durchschnittlichen Möglichkeiten gehören solche Freizeitaktivitäten. Und wenn dann ein Kind in einer Armutslage genau diese Möglichkeiten nicht hat, im Vergleich zu Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, dann ist es benachteiligt und es fühlt sich auch benachteiligt. Dann nehmen wir uns einen normalen Montagmorgen in einer Schule, wie viele Lehrerinnen und Lehrer fragen, was habt ihr denn Schönes am Wochenende gemacht? Dann können die einen berichten, dass sie mit ihrem Handballverein in einem Trainingscamp waren, die anderen berichten von schönen Ausflügen mit der Familie, aber ein Kind, das mit seiner Familie in Armut aufwächst, hat diese Geschichten nicht zu erzählen. Insofern nehmen Kinder auch schon sehr früh wahr, dass in ihrem Alltag vieles ganz anders ist und dass sie viel weniger Möglichkeiten haben, sich einzubringen, teilzuhaben und damit auch Wissen zu erwerben, Fertigkeiten zu erwerben, ihre Interessen auszuleben. Das, finde ich, müssen wir einfach im Blick haben, wenn wir über Kinderarmut sprechen.
Das Thema war zuletzt in den Medien, jetzt im Zusammenhang mit Corona. Kinder aus benachteiligten Familien, die zu Hause keine guten Arbeitsmöglichkeiten haben, die keinen eigenen Schreibtisch haben, keinen eigenen Computer haben, um die Hausaufgaben oder nicht mal überhaupt einen Computer oder wo ein Drucker fehlt, um die Hausaufgaben vernünftig erledigen zu können, sind Kinder und Jugendliche diejenigen, die auch unter der Corona-Krise letzten Endes am meisten leiden werden, Frau Andresen?
Es zeigt sich eigentlich nochmal wie unter einem Brennglas, wie benachteiligt Kinder in Armutslagen sind. Und es ist zu befürchten, dass die Benachteiligung sich durch die Krise verschärfen wird. Und es hat erschreckend lange gedauert, bis das in der Politik und auch in den pädagogischen Institutionen angekommen ist, dass jetzt ganz viel weggefallen ist für Familien in Armutslagen. Also gerade Kinder und Jugendliche sind eben darauf angewiesen, dass sie in der Schule oder in der Kindertageseinrichtung ein Mittagessen bekommen, dass sie dort an bestimmten Aktivitäten teilnehmen können. Und das ist ja jetzt von einem Tag auf dem anderen im Zuge des Lockdown weggefallen und die Familien haben überhaupt nicht die finanziellen Möglichkeiten gehabt, um all das kompensieren zu können. Und ich fand es schon auffällig, wie schwerfällig erst einmal Politik darauf reagiert hat. Und es ist ja nicht zuletzt der Deutsche Kinderschutzbund gewesen, der hier sehr schnell in die öffentliche Kommunikation gegangen ist und gefordert hat, es muss jetzt ganz dringend etwas getan werden für Kinder, Jugendliche und Familien in Armutslagen. Das ist mit guten Worten nicht zu beheben. Da braucht es einfach auch finanzielle Mittel. Denn Armut lässt sich nicht nur, aber im Wesentlichen eben auch mit finanziellen Mitteln, mit Geld bekämpfen, das den Familien und damit auch den Kindern fehlt.
In der ersten Hälfte dieses Jahres haben sich zwei große Themen überlagert. Corona und die Aufdeckung weiterer entsetzlicher Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch. Sind denn infolge des Shutdowns mehr Kinder sexueller Gewalt ausgesetzt als sonst?
Also wir müssen davon ausgehen, dass für Kinder, die in ihren Familien sexuelle Gewalt erfahren, dass für die die Situation während des Shutdowns, während der Zeit, in der sie nur in Familien waren, die Risiken natürlich gestiegen sind. Also das Thema, auf die Familie alleine beschränkt zu sein in einer Familie, in der Gewalt stattfindet, ist für Kinder in diesen Familien eine große Gefahr. Wir haben noch nicht ganz den Überblick darüber, aber wir müssen davon ausgehen, dass es eine höhere Betroffenheit gibt.
Wir werden später noch ausführlicher reden über Ihre Arbeit bei der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Frau Andresen, lassen Sie uns in Ihre eigene Kindheit schauen. Wie sind Sie aufgewachsen?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich auf einer nordfriesischen Insel aufgewachsen bin. Um ehrlich zu sein, einer nordfriesischen Halbinsel, Nordstrand. Und habe mir als Kind lange Zeit gar nicht vorstellen können, dass man glücklich sein kann, wenn man nicht auf einer Insel und nicht unmittelbar am Meer aufwächst. Ich bin das dritte Kind meiner Eltern und meine Geschwister sind 17 und 14 Jahre älter als ich. Also ich war auch ein Nesthäkchen und habe im Vergleich zu meinen Geschwistern sicherlich eine andere Kindheit gehabt, weil in meiner Zeit und in meiner Kindheit erstens die Bildungsreform sich schon durchgesetzt hat und allmählich klar wurde, dass auch Mädchen gute Bildungschancen haben sollten und auch Kinder aus Arbeiterfamilien der Weg aufs Gymnasium nach Möglichkeit eröffnet werden sollte. Das war bei meinen Geschwistern noch anders. Auch ging es meinen Eltern wirtschaftlich sehr viel besser als in den 50er Jahren. Ich bin 1966 geboren. Und meine ersten Jahre sind Jahre einer glücklichen Kindheit gewesen, mit sehr viel Zeit, die ich draußen verbracht habe, mit relativ entspannten Familienverhältnissen, mit Freundinnen und Freunden in unmittelbarer Nachbarschaft und einem sehr fürsorglichen großen Bruder, der mit seinen 17 Jahren Vorsprung sehr viel Freude hatte an seiner ganz kleinen Schwester. Also auch so diese Rolle der kleinen Schwester habe ich immer sehr genossen. Ich bin in meiner Familie die Erste, die Abitur gemacht hat und die ins Studium gegangen ist. Also auch eine derjenigen, die man als soziale Bildungsaufsteigerinnen bezeichnet. Das bringt in mancherlei Hinsicht Vorteile, bringt aber auch, das beobachte ich immer wieder an mir, Verunsicherungen mit sich, weil vieles von dem, was im akademischen Milieu selbstverständlich ist, ich mir erst einmal mühsam aneignen musste, abschauen musste und irgendwie erproben musste.
Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen?
Naja, also ich war immer sehr interessiert an Musik und hatte aber auf der Insel keine Möglichkeiten, wirklich Musikunterricht zu nehmen. Ich habe alles mitgenommen, was sich mir geboten hat, also den Posaunenchor der evangelischen Kirche, den Kinder- und Jugendchor der evangelischen Kirche, eine Freundin, die mir das Flötespielen beigebracht hat. Aber ich habe nie eine Oper besucht, bevor ich nicht nach Heidelberg ins Studium gegangen bin. Ich musste mir erst einmal ganz viel anhören und anschauen. Und wenn ich so an diese Jahre denke in meinem Studium in Heidelberg, der Vorteil war ja, dass alle Sparten damals in Heidelberg auch vertreten waren. Ich habe alles besucht, was man besuchen konnte und habe natürlich trotzdem nicht alles nachholen können im Vergleich zu Mitstudentinnen, die in eher bürgerlichen, städtischen Familien groß geworden sind und da schon viel mitbekommen haben. Und wenn es dann Gespräche gibt über Musik, über Opernbesuche, habe ich sehr lange gezögert, auch noch später mich daran zu beteiligen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe nicht so viel zu sagen. Ich habe mich natürlich viel auseinandergesetzt, auch mit den Studien von Pierre Bourdieu, der ja sehr schön aufzeigt, wie sich der Habitus in unterschiedlichen Familien aus unterschiedlichen Klassen irgendwie auch einschreibt in die Kinder und welche Regeln gelten, in welchen Szenen. Das weiß man eben nicht automatisch und da braucht man entweder Menschen, die einen da gut einführen, die tolerant sind oder eine gute Beobachtungsgabe. Es geht über den Klassiker der Manieren am Essenstisch hinaus. Es sind Sprachcodes, es sind Gesten, es ist die Art und Weise, wie man sich kleidet. Also es sind ja häufig nur Nuancen, die aber durchaus wahrgenommen werden, wenn ich mir anschaue, wie Bourdieu und seine Kolleginnen und Kollegen das auch, wie ich finde, gut beschrieben haben.
Welches Buch muss man da lesen, Frau Andresen?
Ich würde jetzt im Moment empfehlen das Buch Rückkehr nach Reims. In dem wird, finde ich, vom Autor sehr gut beschrieben, wie ein Kind, das in einem Arbeitermilieu groß geworden ist, sich auf den Weg nach Paris macht und dort im Studium auch ganz neue, erstens Themen kennenlernt, zweitens neue Rituale kennenlernt und dann das vergleicht mit der eigenen Herkunft. Ich denke auch, das habe ich sehr gerne gelesen, die Bücher von Annie Ernaux. Auch das ein gutes Beispiel, wie ein Mädchen aus eher einfachen Verhältnissen sich hineinbegibt in ein akademisches Milieu und da versucht, auch klarzukommen. Oder das Buch Der Freund und der Fremde über Benno Ohnesorg. Also es geht um die Geschichte von Benno Ohnesorg, aber auch da um die Geschichte sozialer Aufsteiger in Deutschland. Also ich glaube, im Moment gibt es ja eine Reihe von sogenannten soziobiografischen Büchern, in denen das zum Thema gemacht wird, wie Familie und die weitere Entwicklung miteinander zusammenfallen, auch politische Milieus, die Menschen kennenlernen und sich da ausleben oder etwas erleben. Das finde ich gerade in der Literatur sehr interessant, wie diese Biografien reflektiert werden.
All diese Aspekte, die damit hineinspielen in diese Frage, warum man, wenn man aus einer bestimmten sozialen Schicht stammt, manches eben nicht erreicht oder nur sehr, sehr schwer erreichen kann im Vergleich zu anderen, denen es fast selbstverständlich in den Schoß zu fallen scheint. Wenn Sie das so beobachten, Frau Andresen, Macht Sie das wütend?
Ja, manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich auch wirklich wütend oder auch frustriert darüber bin, dass wir eine Studie nach der anderen haben, in der wir erstens die Zahlen zu Kinder- und Jugendarmut vorgelegt bekommen, die sehr seriös sind, dass wir wissen, was es bedeutet, in Deutschland in Armut aufzuwachsen und in der Verbesserungen so langsam vorangehen. Und für ein Kind bedeutet eben ein Aufwachsen in Armut über einen längeren Zeitraum, dass es erheblich selbst dazu beitragen muss, das irgendwie zu kompensieren. Also mehr Leitern aus der Armut schaffen, das finde ich ganz zentral. Und was mich auch immer wieder umtreibt und was ich finde, eine zentrale Herausforderung ist, auch wiederum für mich als Wissenschaftlerin, die auf die öffentlichen Diskurse schaut. Es findet immer wieder statt, dass Familien, insbesondere Mütter und Väter, die irgendwie den Familienalltag managen müssen, wenn sie arm sind, irgendwie klarkommen müssen, dass wir immer wieder Debatten haben, in denen diesen Müttern und Vätern die Verantwortung für die Armutslage und die Situation ihrer Töchter und Söhne zugewiesen wird. Und dass wir immer wieder die Argumentationsfigur haben, es soll kein Geld in die Familien gegeben werden, weil die Mütter und Väter das ja nicht für ihre Kinder ausgeben. Und das stimmt nach allem, was wir an empirischen Studien dazu haben, einfach für einen großen Teil der Eltern nicht. Wir sehen aus verschiedenen Studien, dass Eltern zuerst bei sich sparen, bevor sie bei ihren Kindern sparen müssen. Und in einer Studie, die ich durchgeführt habe vor einigen Jahren, wir haben sie 2015 veröffentlicht, Familien und Kinder in Armutslagen. In dieser Studie haben wir sehr viele Interviews in unterschiedlichen Regionen Deutschlands geführt, in Ostdeutschland, in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg und haben Interviews mit Müttern und Vätern, die in Armut leben. Viele von ihnen in prekären Arbeitsverhältnissen, also die Gruppe, die so gerne als Working Poor bezeichnet wird, also trotz Arbeit arm, wie diese Eltern ihren Alltag beschrieben haben und welche Bedeutung es für sie hat, dass zu ihrer Erziehung gehört, ihren Kindern den Mangel erklären zu müssen. Also nehmen wir das Beispiel der fehlende Computer oder der fehlende Fernseher in einer Familie. Es gibt ja gute Gründe für Familien, die Technik nach Möglichkeit zu reduzieren. Und manche Eltern verbinden damit auch eine Erziehungsvorstellung. Also es ist dann eine Erziehungsstilfrage. Sie hätten aber im Prinzip die Möglichkeit, die Dinge anzuschaffen, weil die Haushaltslage das zulässt. Aber für Eltern in Armutslagen stellen sich diese Handlungsspielräume überhaupt nicht. Sie können Dinge nicht anschaffen oder eine kaputte Waschmaschine schnell ersetzen, weil sie die finanziellen Möglichkeiten dazu nicht haben. Und sie müssen das ihren Kindern immer wieder erklären, den Mangel erklären, um Geduld bitten, um Verständnis werben. Und das sind ganz andere Erziehungsanforderungen. Und auch vor dem Hintergrund auch solcher Ergebnisse, finde ich, müssen wir endlich damit aufhören, Familien in Armutslagen zu beschämen und ihnen eigentlich immer wieder zu suggerieren, wir misstrauen euch, wir glauben nicht, dass ihr wirklich etwas tut für eure Kinder. Das, finde ich, ist schon wirklich etwas, wo es eine konzertierte Aktion benötigt. Und ein Teil dessen sollten auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein, die sich daran beteiligen.
Sie haben uns vorhin geschildert, dass Sie ganz glücklich aufgewachsen sind. Gab es in Ihrer Kindheit, Ihrer Jugend denn Schlüsselmomente, die prägend waren für Ihren weiteren Lebensweg, für die Beschäftigung mit den Themen, die Sie heute umtreiben?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich von Schlüsselmomenten sprechen würde. Also was mich als Jugendliche sehr geprägt hat, ist die Erkrankung meines Vaters gewesen. Als ich in der 4. Klasse war, ist mein Vater das erste Mal schwer an Krebs erkrankt, was auch dazu geführt hat, dass ich deutlich nachgelassen habe in der Schule und man mir dann nicht zugetraut hat, mich aufs Festland, aufs Gymnasium zu schicken. Also ich bin dann erst einmal auf die Realschule gegangen und aufs Gymnasium geschickt wurden die Kinder des Pastors, des Zahnarztes und der Lehrer. Also so ganz umgesetzt hatte sich die Vorstellung einer sozialliberalen Bildungsreform noch nicht. Mein Vater ist dann noch mal kurz genesen, aber dann wieder schwer erkrankt und ist gestorben, als ich 15 war. Das hat mit uns allen etwas gemacht. Insofern ist es in meiner Biografie ein Schlüsselmoment, auch zu erleben, wie man von einem Tag auf den anderen eben ein ganz anderes Leben hat. Und das ist ja etwas, was viele Kinder und Jugendliche in noch viel drastischerer Art und Weise erleben. Für mich ist immer auch wichtig gewesen oder prägend gewesen die Schilderungen meiner Mutter, die mit 15 Jahren mit ihrer Mutter und jüngeren Geschwistern geflüchtet ist, aus dem damaligen Ostpreußen, heutigen Masuren geflüchtet ist und für die das Thema Nie wieder Krieg ganz präsent war. Auch diese Geschichte hat uns in der Familie bis heute begleitet und auch aus dieser Perspektive blicke ich auf die Situation von geflüchteten Kindern und Jugendlichen, die hier ankommen. Hier haben wir auch in Frankfurt ein Projekt auf den Weg gebracht, das sehr praxisorientiert und unterstützungsorientiert war und bei dem ich auch sehr viel gelernt habe. Also so diese familiären Schicksale und daran angeknüpfte Familienerzählungen sind sicherlich sehr wichtig gewesen. Dann habe ich, und das ist vielleicht so ein kleiner Wegweiser gewesen, warum ich angefangen habe, mit dem Studium begonnen habe, mit Blick darauf, dass ich dachte, ich werde Lehrerin. Weil gerade in den Familien, in denen noch niemand studiert hat und niemand Abitur gemacht hat, es immer hilfreich ist für das Kind zu sagen, ich studiere etwas, von dem alle wissen, was man danach macht. Ich hätte mich nie getraut, Geschichte und Germanistik auf Magister, damals war das ja noch Magister, zu studieren, weil ich gar nicht die Worte gehabt hätte, um zu erklären, was man dann damit später macht. Und da wir auch finanziell sehr eng waren nach dem Tod meines Vaters, der eben auch erst Anfang 50 damals war, habe ich nach Möglichkeiten gesucht, als Schülerin Geld zu verdienen. Ich bin nach der Realschule auf das Fachgymnasium gegangen und habe nach 3 Jahren die allgemeine Hochschulreife erworben und habe in den letzten 2 Schuljahren eine Arbeit angenommen bei einer Familie, die Pflegekinder hatte und darunter einen geistig behinderten Jungen in Pflege hatte und die für 20 Stunden eine Unterstützung am Nachmittag und am Wochenende für dieses Kind gesucht haben. Und diese Aufgabe habe ich übernommen und habe da wenig für die Schule machen können, aber viel fürs Leben gelernt. Das hat mich schon, würde ich sagen, in dieser frühen Phase sehr geprägt. Und das Interessante ist, wenn ich Einführungsvorlesungen mache in Erziehungswissenschaft, als ich damals nach Bielefeld gegangen bin, auf meine erste Professur habe ich damit begonnen, dann habe ich die Erstsemester immer gefragt, ob es in ihrem Leben bislang eine Art Bildungserlebnis gibt, von dem sie sagen würden, sie waren vorher jemand anderes als nachher. Und das habe ich aufschreiben lassen und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen und ich habe eine sehr umfangreiche Sammlung von solchen Bildungserlebnissen von Studentinnen und Studenten der Erziehungswissenschaft. Und das Interessante ist, es sind fast immer besondere soziale Situationen, besondere Herausforderungen, wo man über Grenzen sich überwinden musste vielleicht und immer eigentlich in sozialen Interaktionen. Das, was als Bildungserlebnis charakterisiert wurde, das finde ich sehr spannend, wenn ich mir anschaue, welche Motive junge Menschen haben, wenn sie sich entscheiden, irgendwie pädagogisch tätig zu sein. Dann spielen solche Erfahrungen etwa mit Freiwilligendiensten, mit besonderen Herausforderungen im Ehrenamt eine ganz große Rolle auch nach wie vor für junge Leute. Und das war bei mir, glaube ich, auch so.
Sie haben die Universität Bielefeld jetzt gerade erwähnt. Zürich ist eine weitere Station. Mittlerweile sind Sie als Professorin in Frankfurt an der Goethe-Universität. Und am Anfang die Insel Nordstrand, wo Sie die Realschule besucht haben. Wann war denn in Ihrem Leben der Punkt, Frau Andresen, wo Sie das erste Mal gespürt haben, ich kann eigentlich mehr, ich habe andere Ansprüche, ich möchte ganz woanders hin und irgendwas ist da in mir drin, das mir zeigt, ja doch, das kann ich auch schaffen, wenn ich es will.
Also der Moment, der mich dazu bewogen hat, ernsthaft erst einmal über eine Doktorarbeit nachzudenken, war eher ein trauriger. Also ich habe mich beim Lernen auf das Staatsexamen und ich habe in Heidelberg an der Pädagogischen Hochschule Geschichte, Deutsch und Musik studiert und wollte dann weiter studieren und Sonderpädagogik machen, geistig Behinderten- und Blindenpädagogik, weil ich erstens diese Erfahrung mit dem geistig behinderten Kind hatte, zweitens danach ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe in Husum an einer Schule für geistig und mehrfach Behinderte. Das war so mein Ziel. Aber in diesem Studium und in der Auseinandersetzung mit historischen Themen, mit der Literatur, mit Analysen dazu, der intensiven Arbeit in Prüfungsgruppen, war ich diejenige, die richtig traurig wurde bei dem Gedanken, dass ich damit jetzt bald aufhören muss. Im Unterschied zu meinen Freundinnen und Freunden aus den Lerngruppen, die sich nichts sehnlicher wünschten, als endlich aufhören zu können mit dem Lernen. Und das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Also es war weniger die Vorstellung, boah, ich kann doch mehr, sondern eher dieses Gefühl, ich glaube, ich habe da etwas gefunden, das mich einfach packt, ja, in dem meine Leidenschaft liegt, in dem ich vielleicht auch wirklich etwas kann. Ich habe auch gemerkt, das Schreiben fällt mir leicht. Ich kann mich sehr schnell konzentrieren. Ich beschäftige mich gerne mit komplexen Dingen und versuche, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Es stellen sich mir so viele Fragen. Und so bin ich dann zu der Entscheidung gekommen, dass ich ein Aufbaustudium mache, um überhaupt erst einmal die formalen Voraussetzungen für eine mögliche Promotion zu bekommen.
Weil die Pädagogische Hochschule nicht äquivalent zur Universität
genau,
war
das
mit
erste,
der Möglichkeit Promotion.
Genau, ja, das erste Staatsexamen hatte nicht die Regelstudienzeit, die nötig war für eine Promotion. Und mir war auch relativ schnell klar, dass ich an eine Universität möchte. Und ich bin dann in diesem Aufbaustudium häufig in Vorlesungen gegangen, insbesondere von Micha Brumlik, der damals noch in Heidelberg eine Professur für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik hatte. Und da hat sich mir nochmal eine ganz andere Welt erschlossen, eine ganz andere intellektuelle, theoretische, thematische Welt erschlossen. Und dann ist daraus entstanden mein Gedanke, dass ich mich an Micha Brumlik wende mit der Frage, ob er meine Promotion betreuen würde, was er dann getan hat. Und insofern hat sich mir da einfach eine, ja, gute Tür geöffnet, die ich auch genutzt habe. Kurz nachdem ich mit meiner Doktorarbeit begonnen habe, habe ich meine Tochter bekommen und habe mit Kind und einem auch ehrgeizig engagierten, voll erwerbstätigen Ehemann meine Doktorarbeit geschrieben. Also diese Work-Life-Balance-Geschichte kenne ich auch sehr gut. Und gerade in Deutschland ist es so, dass der Wechsel an andere Universitäten auch die Regel ist, auch durchaus erwartet wird. Und das ist natürlich mit einer Familie gar nicht so einfach. Insofern war es für mich sehr gut, dass ich, bis meine Tochter 6 Jahre alt war, in Heidelberg meine Stellen hatte. Und dann bin ich, weil ich ein Angebot bekommen habe, nach Zürich auf eine Oberassistentenstelle. Und dann hat mein Pendelleben begonnen. In Zürich habe ich habilitiert und bin dann nach Bielefeld gegangen. Dort habe ich meine erste Professur gehabt. Auch das bedeutete Pendeln. Also wir sind als Familie in so eine Routine gekommen, dass wir mehrere Tage in der Woche voneinander getrennt waren. Und das ist gar nicht so selten. in solchen Familienkonstellationen. Also sie konnten mich zu der Zeit wecken und ich hätte ihnen sämtliche Zugverbindungen nennen können. Also ich kenne die Bahn auch wirklich sehr gut und gehöre zu denen, die abendfüllend Geschichten über Verspätungen und so weiter berichten können. Und da habe ich schon einiges auch einsparen müssen bei mir, um eben einmal die Karriere voranzubringen, an meinen Themen zu arbeiten, aber insbesondere dann natürlich auch Zeit mit meiner Tochter und meinem Mann zu verbringen.
Haben Sie als studierte Pädagogin den besseren Erziehungsstil als Ihr Mann?
Ich glaube nicht. Wir haben zu Beginn uns über so ein paar Regeln geeinigt, die uns beiden wichtig waren. Also für uns war wichtig, dass wir gemeinsame Zeit haben, die wir beim Essen miteinander verbringen. Dass wir in den ersten Jahren nach Möglichkeit den Fernseher nicht laufen lassen, wenn unsere Tochter dabei ist. Und dass wir uns darauf verpflichten, gewaltfrei zu erziehen. Darauf zu achten, trotz der beruflichen Eingespanntheit, auch der Pendelsituation, so viele Gelegenheiten wie möglich zu haben, etwas zusammen zu machen. Und da ist das im Alltag einfachste erst einmal, sich viel Zeit am gemeinsamen Tisch, Esstisch zu nehmen. Und ansonsten haben wir schon auch uns immer wechselseitig entlasten müssen. Also ich brauchte natürlich auch jenseits der Zeit an der Universität meine Zeit zu Hause zum Arbeiten, mein Mann seine Zeit, um Ausstellungen vorzubereiten oder Aktivitäten im Museum auch am Wochenende realisieren zu können. Also wir haben schon auch immer wieder getrennt voneinander Dinge mit unserer Tochter gemacht, aber dann versucht sehr darauf zu achten, dass wir immer wieder auch als Familie etwas machen. Und in dieser Zeit, das ist ja nicht zu unterschätzen, nicht nur für uns war das so, sondern für ganz viele Familien. Das konnte man jetzt auch im Corona-Lockdown ja nochmal sehr schön nachvollziehen, die Bedeutung von Großeltern für die Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also wann immer wir einen Engpass hatten oder ich für längere Zeit ins Ausland musste oder zu Konferenzen musste, haben wir eine der Großmütter, insbesondere meine Schwiegermutter, nach Heidelberg geholt, die dann einfach 2-3 Wochen da geblieben ist und ja, für Sicherheit gesorgt hat und für einen stabilen Alltag gesorgt hat. Das ist nach wie vor eine der ganz zentralen Ressourcen für erwerbstätige Mütter und Väter, die nicht immer alles so planen können, denn Kinder werden auch krank. Und trotzdem muss man irgendwie seinen Dienst tun. Und wenn dann Großeltern da sind, in der Nähe sind, dann ist das so ein Schatz für viele Eltern. Auch das war etwas, was für uns in der Familie wichtig war, dass auch wenn man sich mal ärgert, das ist ja oft so, dass vielleicht auch Erziehungsvorstellungen zwischen Großeltern, Müttern und den Eltern nicht so übereinstimmen. Aber für uns war immer wichtig, dass wir Kritik nie äußern gegenüber unserer Tochter, dass wir also ein klares Commitment haben. Und dass wir auch nicht schlecht reden über Lehrerinnen und Lehrer. Das finde ich auch ganz wichtig, weil das für Kinder und Jugendliche schwer zu sortieren ist, wenn die Eltern sich permanent negativ äußern über die Schule und über Lehrkräfte. Ich habe das an einigen wenigen Stellen durchaus durchbrochen, wenn ich der Meinung war, ich muss jetzt meiner Tochter auch Recht geben in ihrer Kritik an einem bestimmten Verhalten von einer Lehrerin. Aber so insgesamt war unsere Haltung da gemeinschaftlich eine andere.
Und auf Ihr Arbeitspensum an der Uni und Ihr Leben mit Familie packen Sie dann freiwillig noch so große ehrenamtliche Aktivitäten drauf?
Sie haben vorhin angesprochen, den Kinderschutzbund. Dort bin ich im Bundesvorstand tätig. Das kostet auch einiges an Zeit. Ich bekomme aber auch viele sehr interessante Einblicke und nicht zuletzt auch so ganz konkrete Beispiele, wie Kinderschutzarbeit vor Ort aussehen kann. Das ist so der eine Bereich. Und was mich sehr beschäftigt seit 2016 ist meine Tätigkeit in der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Eine Kommission, in der 7 Menschen ehrenamtlich tätig sind. Ich habe den Vorsitz inne. Und das kostet uns alle viel Zeit. Das braucht viel Engagement. Aber wie das sehr oft so ist, wenn man Dinge tut, gerade auch im Kontext der Zivilgesellschaft, man lernt auch ungeheuer viel und bekommt auch sehr viel zurück. Also das würde ich für die Arbeit in der Kommission auch auf jeden Fall so beschreiben wollen.
Wie viele Kinder in Deutschland sind denn von sexuellem Missbrauch betroffen, Frau Andresen? Man liest immer wieder in jeder Schulklasse 2 Kinder durchschnittlich.
Ja, das ist die Angabe, die aus Untersuchungen, insbesondere der WHO, resultieren und die auch noch einmal durch weitere Forschungen, die der unabhängige Beauftragte für Fragen sexuellen Kindesmissbrauchs, Herr Röhrig, in Auftrag gegeben hat, die, glaube ich, das ganz gut vor Augen führen, dass wir es hier mit einer Gewaltform zu tun haben, die über einen so langen Zeitraum verdeckt war, obwohl so viele Kinder davon betroffen sind. Also ich benutze diese Zahl, 2 Kinder pro Schulklasse, auch immer, um gerade Lehrerinnen und Lehrern auch zu verdeutlichen oder sie dafür zu sensibilisieren, dass sie es in ihrem Berufsalltag immer wieder mit betroffenen Kindern zu tun haben und in diesem Sinne auch zu sensibilisieren. Denn alle benötigen natürlich auch Wissen über sexuellen Kindesmissbrauch, über Strategien von Tätern und Täterinnen, über die Folgen, über vielleicht mögliche Signale, die Kinder, so unterschiedlich wie sie sind, senden.
Missbrauch findet in Familien statt, in Sportvereinen, in Internaten. Es gab prominente Fälle von strukturellem Missbrauch in Kinderheimen, in der Kirche. Welches Feld hat Sie denn seit 2016 am meisten beschäftigt in der Kommission?
Die Kommission, die hat den Auftrag, Strukturen, die sexuellen Missbrauch ermöglicht haben, aufzuarbeiten. Sie hat auch den Auftrag, zu identifizieren, warum häufig Missbrauch vertuscht wurde. Und welche Gründe es gibt, dass betroffenen Kindern vielfach nicht geholfen wurde. Und wir sollen das sowohl für die DDR als auch für die damalige Bundesrepublik aufarbeiten und in alle Bereiche schauen. Wir haben begonnen, 2016 uns die Frage zu stellen, was bedeutet gesellschaftliche Aufarbeitung von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Familien, weil wir nach allem, was wir wissen, davon ausgehen müssen, dass ein sehr hoher Anteil von Betroffenen sexuelle Gewalt in der Familie erlebt haben. Die Familie aber gerade auch vor dem Hintergrund der Geschichte Deutschlands so der geschützte Privatraum ist, der aber dann in dieser Haltung gegenüber der Familie für Kinder zur Falle und zum Verhängnis werden kann. Und die betroffenen Menschen, die sich an uns gewandt haben, haben auch genau das eingefordert. Blickt auf uns Betroffene in der Familie, weil wir schon als Kinder das Gefühl hatten, wir sind ganz alleine und auch als Erwachsene, inzwischen Erwachsene, Betroffene gar nicht so sichtbar sind und uns auch nicht so organisieren können, wie das beispielsweise ehemalige Schüler einer Schule, in der Kinder und Jugendliche sexuelle Gewalt erlebt haben, sich vielleicht organisieren können. Und ich selbst arbeite auch sehr intensiv daran, hier einen Beitrag zu leisten. Was lernen wir aus den Berichten von Menschen, die sexuelle Gewalt in der Familie erlebt haben? Und welche Rückschlüsse können wir ziehen, beispielsweise über Verbesserungen auch heutiger familiengerichtlicher Verfahren oder welche Erfahrungen haben Kinder und Jugendliche mit dem Jugendamt gemacht? Denn die Familie ist ja eingebettet in einen gesellschaftlichen Kontext. Das ist so ein Bereich, der für uns sehr wichtig war und ist. Ein zweiter Schwerpunkt ist die Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in der DDR gewesen. Das ist auch quasi ein Auftrag gewesen, den wir bekommen haben, insbesondere Missbrauch in der Heimerziehung in der DDR aufzuarbeiten. Auch in der DDR gab es viele Betroffene, die in ihren Familien Missbrauch erlebt haben. Und das, was wir herausgearbeitet haben, ist, dass es vor dem Hintergrund der politischen Ideologie ein noch größeres Tabu war, in der DDR sexuellen Kindesmissbrauch überhaupt ansprechen zu können und die betroffenen Kinder und Jugendlichen in einer so starken Isolation waren. Also das war ein zweiter Schwerpunkt. Ein dritter Schwerpunkt waren die Kirchen, die evangelische und die katholische Kirche und die Verantwortung für Aufarbeitung. Aber lassen Sie mich vielleicht vor dem Hintergrund der auch aktuellen Fälle, die mit den Namen verbunden sind, wie Bergisch Gladbach oder Lüchte oder auch Staufen. Lassen Sie mich einen Punkt an der Stelle vielleicht noch einmal benennen, der mich sehr beschäftigt und an dem wir vielleicht zeigen können, wie wichtig es auch ist, dass wir Aufarbeitungsprojekte haben. Also, dass wir den Blick in die Vergangenheit auch richten und mit inzwischen erwachsenen Menschen sprechen. In den Berichten von Betroffenen gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass auch sie in Netzwerken sexuelle Gewalt erfahren haben. Das konnten familiär organisierte Netzwerke sein, also dass der Großvater, der seine Enkelin sexuell missbraucht hat, auch weitergegeben hat an seine Kriegskameraden. Oder wir haben Berichte von Betroffenen, die in ganz gezielten, organisierten und mit so rituellen Ideologien überformten Netzwerken sexuelle Gewalt erlebt haben. Und das Perfide ist, dass gerade die Betroffenen, die solche Erfahrungen in organisierten Netzwerkstrukturen gemacht haben, dass denen besonders wenig Glauben geschenkt wurde und bis heute wird. Und insofern ist meine große Hoffnung und ein Teil unserer Arbeit, dass sich hier das gesellschaftliche Bewusstsein ändert und davon ausgehend zweitens doch deutlich bessere Ermittlungsmöglichkeiten geschaffen werden und drittens, und das ist ganz zentral, sehr gute Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Kinder und Jugendliche geschaffen werden. Und für die heute erwachsenen Betroffenen ist es ganz wichtig, dass sie Rechte haben, dass es ihnen um die Anerkennung von Schuld geht, auch um die Anerkennung der Gesellschaft, dass sie versagt haben, dass sie tabuisiert haben, weggeblickt haben. Und dass es auch um Fragen der Entschädigung geht, denn viele haben sehr fragmentierte Erwerbsbiografien, leben häufig in Armut, haben mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, haben hohe eigene Kosten zu tragen für Therapien. Und das müssen wir mit Betroffenen gemeinsam ins Auge fassen.
Und das heißt aber insgesamt dann, dass es Ihnen bei der Arbeit in der Kommission auch darum geht, ja letztlich aus der Geschichte für die Gegenwart zu lernen.
Ich denke, dass es nur so geht. Also wir benötigen eine kritische Aufarbeitung der Geschichte, weil wir darüber überhaupt einen Zugang zum Ausmaß sexueller Gewalt bekommen und einen Zugang zum Ausmaß auch des Vertuschens, des Wissens, aber nicht Handelns. Und dadurch auch Erkenntnisse gewinnen für Prävention, für den Schutz von Kindern und Jugendlichen heute. Das ist ganz zentral. Denn gerade auch erwachsene Betroffene berichten, mit welchen einseitigen Opferbildern sie auch heute konfrontiert werden. Und insofern ist dieser Blick in die Geschichte wichtig, weil diese Art der Gewalt sehr wirksam ist in der Gegenwart. Wir haben es also nicht mit einer Aufarbeitung zu tun, die auf ein abgeschlossenes Kapitel schaut, sondern auf eine Gewaltform, die eben bis weit in die Gegenwart mit einem enormen Ausmaß hineinreicht.